Heute zu Gast bei Behind the Sea, Jobst Müller-Trimbusch. Jobst ist CEO bei der RSG Group. Die besteht aus McFit, John Reed, Gold's Gym, den McFit Models und John & Jane's, also sehr vielen Fitnessmarken, die die meisten wahrscheinlich eher kennen als die obergeordnete Gruppe. Jobst hat einmal im Kapitalmarkt angefangen, unter anderem bei Goldman Sachs und bei der Deutschen Börse und hat sich dann über diverse CFO, also Finance-Rollen in der Geschäftsführung, in die CFO-Rolle bei der RSG-Gruppe und jetzt in die CEO-Rolle entwickelt. Wir haben uns später im Podcast auch darüber unterhalten, dass es natürlich im C-Level automatisch, ja, wie das Wort auch schon sagt, Top-Level-Management, irgendwann immer kleiner wird und der Kreis sich immer elitärer schließt. Wie man das vermeiden kann, also weiterhin in der ganzen Firma und natürlich auch im ganzen Leben gut fest verankert sein kann, darüber haben wir gesprochen. Und eine Sache, die für mich hängen geblieben ist, ist auch die Aussage, dass er gerne selber aussteuert, welche Inhalte er gerne sieht, weil er dann effizienter ist. Was das genau bedeutet, auch im Alltag oder im Privaten, darüber haben wir zum Schluss gesprochen. Es gibt natürlich wie immer auch Jobst seine Alltagstipps, Routinen, Best Practices und Erfolgsrezepte. Also wie immer, Behind the Sea bis zum Schluss durchhören. Wir freuen uns über euer Feedback und ich freue mich auf die Episode mit Jobst, dem CEO der RSG Group. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jobst, willkommen im Podcast.
Grüß dich, Franz.
Schön, dass ich hier in Berlin zu Gast sein darf. Ich freue mich richtig. Wir haben heute den ersten Geschäftsführer, der wirklich in der Gesundheits- und Fitnessbranche tätig ist. Ich glaube, du machst jetzt Premiere bei uns.
Das ist schön. Auch schön die Reihenfolge. Ja. Du ordnest uns eher der Gesundheitsbranche zu als Fitness. Ja,
ja, ich sag's immer, also ja. Im Ganzen, weil als ich in der Recherche bei euch geguckt habe, da sind ja einiges an Marken mit drin. Da ist ja nicht nur Fitness, sondern da geht's ja also fast alles.
Und ja, Fitness steht schon im Mittelpunkt. Ja. Ist natürlich auch der Ursprung der Unternehmensgruppe.
Das stimmt. Ja. Deswegen stell dich einmal kurz vor und sag uns, wo du bist.
Ja, mein Name ist Jobst Müller-Trimbusch. Ich bin einer von drei Geschäftsführern bei der RSG Group. Der Name RSG Group ist vielleicht nicht allen so unmittelbar bekannt. Dahinter steckt der Gründer, das ist der Rainer Schaller, der vor 2,5 Jahren tragisch ums Leben gekommen ist. Der Rainer Schaller hat vor über 25 Jahren mit der Marke McFit in der Branche sicherlich einen Fußstapfen hinterlassen. Als erster hat er Fitness angeboten eben für einen kleinen Taler und zugänglich für möglichst viele mit Öffnungszeiten von 24 Stunden und hat damit die Branche ein Stückchen revolutioniert. Also A war natürlich der Preispunkt ein wichtiger Innovator damals und außerdem eben die Möglichkeit 24 Stunden zu trainieren und die Marke hat auch den Erfolg der Gruppe getragen jetzt über 25 Jahre und in der Zeit wurden auch weitere Konzepte, Fitness-Brands entwickelt, die wir heute betreiben. Eine große internationale haben wir dazugekauft, das Gold's Gym. Ja, das ist so im Schnelldurchlauf, was ich mache.
Ja, total. Und wie gesagt, die Marken sind, also du hast gesagt Premier Fitness. Ja, ich glaube, ihr habt in Summe 4,5 Millionen Mitglieder ungefähr, oder? Kann das sein?
Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie man zählt. Wenn man die, wenn man sämtliche Mitglieder der Marke Gold's Gym international mitzählte, dann wären das sogar einige mehr. Mhm. Ich weiß nicht, woher die Zahl stammt, aber wir haben mit unseren eigenen und eigenbetriebenen Studios haben wir eine siebenstellige Anzahl von Mitgliedern, das ist schon korrekt.
Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich der größte oder einer der größten, mitgliederstärksten.
Ja, inzwischen gar nicht mehr. Wir kommen sicherlich auch gleich so ein bisschen zu den Entwicklungen und den jüngsten Entwicklungen in der Branche. Es gibt natürlich inzwischen ein paar Wettbewerber, die auch international aufgestellt sind, die kapitalmarktorientiert arbeiten, soll heißen, die haben tiefe Taschen und die geben natürlich auch Vollgas bei der Expansion. Wir sind ein Familienunternehmen, sprich also weiterhin auch im Besitz von der Familie Schaller. und verfolgen da auch eine eher konservative Politik. Also Wachstum ist bei uns nicht das ist kein Primärziel. Mhm. Und von daher haben wir auch die Stellung als größter Betreiber in Europa inzwischen verloren. Da gibt es größere. In Deutschland sind wir weiterhin der Größte.
Mhm. Nicht schlecht. Und es gibt ja mittlerweile auch so Sachen wie Yoga noch mit dazu oder so, auch Sports und Wellness Clubs.
Ja, der Markt ist relativ breit. Also da muss man auch immer schauen, wie das abgegrenzt wird. So Betreiber, die sich in dem Feld Yoga tummeln, das sind so klassische Boutique-Betreiber. Das ist jetzt auch kein direkter Wettbewerber zu uns. Dient natürlich auch dem Zweck der körperlichen Fitness. Allerdings ist es eine andere Klientel, ein anderes Betriebskonzept auch. Und wie gesagt, kein direkter Konkurrent zu uns.
Okay. Gibt's Pläne irgendwie, das sozusagen noch weiter auszubauen, also noch weitere Marken hinzuzuholen oder das Ganze noch breiter zu machen,
jetzt, vielleicht sogar? Jetzt nicht konkret, also wir haben eigentlich immer sehr opportunistisch am Markt agiert. Ich will das nicht ausschließen, aber es steht jetzt irgendwie nicht auf der Liste, dass wir über einen Zukauf gezwungenermaßen wachsen müssten. Wir haben mit dem Kauf von Gold's Gym im Jahr 2020 sicherlich die weltweit bekannteste Marke, auch sehr opportunistisch, das war mitten in der Krise, während Corona dazu gekauft und haben da auch noch jede Menge vor mit der Marke international, da ist noch eine ganze Menge Potenzial. Und es gibt auch eine ganze Menge, aber sagen wir mal so, das Markenportfolio ist natürlich auch immer nur dann effizient steuerbar, wenn ich wirklich komplementäre Marken im Portfolio habe. Wenn es nur darum geht, Marken zu sammeln, dann ist das eine Sammelleidenschaft, aber folgt eigentlich keiner betriebswirtschaftlichen Logik.
Ja. Okay, und so für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht so sehr kennen oder vielleicht nur eine Marke kennen, also ich würde sagen, also John Reed ist so vielleicht eher das Premium-Fitness-Segment.
Richtig, richtig, genau.
Gold's Gym ist wirklich Hardcore-Bodybuilding, da kommt es ja alles her so ein bisschen. Ne?
Da kommt es her, wir nennen Serious Training. Also, Serious Training, ne? Ist schon ernsthaftes Training, aber es ist nicht ausschließlich Bodybuilding natürlich. Ja. Ne?
Und McFit ist das für jedermann, oder? Was sich auch jeder eigentlich leisten kann, so vom Preis.
Also McFit hatte in den Anfangsjahren den Claim, die Halle für alle. Also das sagt eigentlich schon alles. Ja. Es ist folgt einem demokratischen einer demokratischen Ausrichtung letzten Endes. Und das heißt für jeden zugänglich. Und die Halle soll heißen, zumindest damals rein funktional. Ja? So, das hat sich heute natürlich geändert. Ich muss mehr anbieten, aber so ist damals das Konzept auch entstanden.
Mhm. Cool. Ja, super spannend. Wie gesagt, ich bin dann gleich mal gespannt, was du uns so erzählst, was auch deine Challenges sind und was vielleicht auch so im Markt, die letzten Jahre passiert ist, dadurch, dass man ja auch die Corona-Krise hatte und dann die Leute alle daheim waren und auf der einen Seite, glaube ich, der Fitnesskonsum an sich vielleicht sogar hochgegangen ist, weil die Leute angefangen haben, zu Hause zu trainieren, aber vielleicht dann auch andererseits der Konsum, der in der Halle ist, also bei euch vielleicht einen Ticken runtergegangen ist, wie das jetzt aussieht. Bevor wir da ein bisschen reingehen, erzähl uns doch mal, wie wird man Geschäftsführer in so einer Gruppe? Also fang mal an, wo du anfangen musst, um uns die Story zu erzählen.
Ja, also wie immer viele Zufälle. Es gibt, glaube ich, keinen Masterplan dafür. Auch wenn ich einige erfolgreiche Menschen in meinem Leben getroffen habe, die immer wieder behauptet hätten, man müsste sich von Anfang an einen Masterplan entwickeln. Ich glaube da nicht dran. Das war ganz viel Zufall, das war auch viel Glück. Richtige Stelle, richtige Zeit und dann auch sicherlich die richtige Entscheidung. Vielleicht mal zu mir, ich habe ganz langweilig BWL studiert. Ich habe dann das Glück gehabt und auch da geht es schon los mit den Zufällen. Das war kurz vorm Diplom Kaufmann, wurde ich von meiner damaligen Professorin, und die war ganz neu an der Uni, das war die Ann-Christine Achleitner, wurde ich angesprochen aus heiterem Himmel, was ich denn so nach meinem Diplom vorhätte. Und ich hatte gar keinen Plan und die Folgefrage war dann, ob ich Interesse hätte, den Lehrstuhl mit aufzubauen und zu promovieren. Und das stand überhaupt nicht auf meiner Liste. Mhm. Ich habe dann damals meinem Vater davon berichtet. Und mein Vater, ich komme aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Und als mein Vater das hörte, da leuchteten seine Augen. Und dann wusste ich, da komme ich nie mehr raus aus der Nummer. Das heißt, ich habe da promoviert. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich natürlich auch in diesem Netzwerk von meiner Professorin, die sehr gut verdrahtet war und ist in der deutschen Industrie, so ein Stückchen rumgereicht wurde. Und das führte dann auch dazu, dass ich relativ schnell im Investmentbanking bei Goldman Sachs erst gelandet bin, danach bei der Deutschen Börse in einer sehr, also für mein Alter und von meiner Erfahrung in einer sehr exponierten Stellung, damals bei einem Werner Seifert. Also alles so irgendwie Kapitalmarktthemen, die mich auch immer sehr interessiert hatten. Und bin dann aber relativ bald da wieder von Bord gegangen, weil ich das war so 1999, glaube ich, wo auch so ein Gründungsboom in Deutschland erstmalig so mit der Internetwelle, diese Dotcom-Phase entstanden war. Und da wurde ich angesprochen von ein paar Architekten, die kamen von der ETH Zürich und die wollten ein Unternehmen gründen. Und ich war der Einzige, der irgendwie ein bisschen rechnen konnte. Die konnten schön zeichnen, ich konnte rechnen. Ja. Und dann habe ich meine eigene Firma da mit denen aufgebaut, bin dann einige Jahre da geblieben und habe danach dann ein paar andere Stationen gehabt, auch in der Beratung. Ich war bei Bertelsmann. Um dann aber schlussendlich wieder zurückzukommen zu einem Kapitalmarkt, das war aber ein Projekt damals bei einer Beratung, und bin dann, und jetzt zurück zu deiner Frage, wie kommt man in C-Level, bin ich in einer mittelgroßen, kleineren Investmentbank in Frankfurt. Die waren damals führend an der Wertpapierhandelsbörse in Frankfurt. Bin ich als Finanzvorstand untergekommen. Und damals war ich Ende 30, glaube ich, Mitte 30. Also eigentlich viel zu jung für den Job, weil es natürlich auch BaFin reguliert ist und alles. Und heute würde ich sagen, also vieles, was ich da unterschrieben habe, habe ich nicht 100% verstanden. Aber war natürlich eine tolle Erfahrung für mich auch, konnte dadurch relativ schnell auch im Ausland Erfahrung sammeln. Wir hatten damals einen Joint Venture im Mittleren Osten, auch den Aufbau einer eigenen Handelsbank dort. Und habe da das Glück gehabt, dass ich sehr jung in der verantwortlichen Position war. Und dann ging das so ein Stückchen auch immer so weiter. Ich bin dann zu einer anderen Bank gewechselt, auch in Frankfurt. Habe dann aber 2014 war es, habe ich die Seite gewechselt, bin auf die Corporate-Seite gegangen. Auch hier nach Berlin damals. Wieder zu einem, also Startup vielleicht nicht mehr, aber zu einem wachsenden Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Also nicht Fitness, sondern die machen was ganz anderes, sind Diagnostikbetriebe, also in der Radiologie unterwegs, und habe da dann angefangen, Strukturen aufzubauen, Funding sicherzustellen und so weiter. Es hat mir auch sehr viel mehr Spaß gemacht in der Zeit damals auch als auf der Bankenseite.
Okay.
Und seitdem habe ich dann ein paar Stationen gehabt in ähnlich aufgestellten Unternehmen, wo es immer darum ging, starkes Wachstum, Funding sicherstellen, Strukturen nachziehen. Also diese typische kaufmännische Rolle in so einem Startup. Dafür ist natürlich Berlin auch ein Eldorado, zumindest in der Zeit gewesen. Und dann bin ich auch eben durch einen Zufall an den Rainer Schaller geraten. Und der hat mich sehr beeindruckt von seiner Persönlichkeit her. Also ich hatte vorher schon so ein bisschen von ihm was gehört. Ist ja auch kein Unbekannter gewesen in den Medien. Ja. Und ich fand den einfach, und ich glaube, wir beide mochten uns vom ersten Moment an. Und da hat die Wellenlänge gestimmt. Und dann habe ich sehr schnell sein Vertrauen gewonnen. Habe dann 2,5 Jahre mit ihm. Also er war damals Geschäftsführer, Alleineigentümer, da gab es nicht sowas wie zweiten Geschäftsführer, aber ich hatte offiziell sozusagen den Titel als CFO, was auch inhaltlich zutraf. Habe mit ihm sehr intensiv über die 2,5 Jahre zusammengearbeitet, wir haben uns sehr gut ergänzt auch, würde auch behaupten, wir waren sehr gute Freunde. Dann kam der tragische Unfall im Oktober 2022 und dann wurde ich von der Familie Schaller damals angesprochen, ob ich bereit stünde, da die Verantwortung weiter zu übernehmen. Und das habe ich dann auch, ich will nicht sagen spontan sofort gerne gemacht, sondern ich hatte auch meine Fragezeichen in der Situation. Aber ich war dann doch sehr überzeugt, dass das der richtige Schritt war. Und deshalb bin ich heute hier. Ja.
Okay, ja, wow, also spannende Story. Kurze Rückfrage, was hast du gegründet, nachdem du im Kapitalmarkt warst mit den Architekten? War es ein Architekturbüro dann, oder?
Naja, das ist ganz interessant. Das war ursprünglich gedacht, also der Gedanke war, dass zu der Zeit, wenn man in so einem Architekten geht, die hatten meterlang Schränke mit den Katalogen von den Herstellern, auch Beschläge, Lichtsysteme und so weiter, weil alles papiergebunden war.
Stimmt.
Jeder Hersteller strukturiert seinen Katalog anders. Der eine macht's nach Material, der nächste nach Designern, nach Schutzklassen. Und wenn man ein Produkt sucht mit bestimmten Anforderungen, weil man musste Papier wälzen. Und der Gedanke war damals, also damals revolutionär zu sagen, wir digitalisieren das alles und machen eben die Suche sehr viel effizienter. Das heißt, ich kann sagen, ich suche ein bestimmtes Produkt mit, was weiß ich, Aluminium, Schutzklasse, Designer XY in einer bestimmten Preisklasse und bekomme dann entsprechend alle Produktvorschläge. Das gab es damals nicht. So. Und da war damals auch der Gedanke, wir machen aus diesem Produktkatalog auch einen Online-Handel, was ja damals wirklich crazy shit war. Und das hat aber nicht funktioniert, weil die Hersteller, zumindest die Premium-Händler, für die war das natürlich irgendwie, das war Teufelszeug, ganz klar. Die hatten ihren stationären Handel. Ja. Und also die Idee war gut, die Welt noch nicht bereit. Und haben dann das Geschäftsmodell sehr stark gewandelt. Das Unternehmen gibt's heute auch noch. Mhm. Stylepark heißen die, sitzen in Frankfurt und machen heute sehr viel redaktionelle Arbeit. Sprich, also es gibt ein Stylepark-Magazin. Es dreht sich alles um Design, Architektur und Materialien. Mhm. Aber kein E-Commerce, sondern eine redaktionelle Plattform, würde ich mal sagen, mit Inhalten für die entsprechende Zielgruppe.
Okay, verstanden. Cool. Ja, finde ich immer interessant, wenn jemand unternehmerisch auch irgendwie dann schon so einen Exkurs gemacht hat. Würdest du sagen, dass du auch immer noch unternehmerisch, also bist du eher Unternehmer oder Manager?
Ich bin Unternehmer, so würde ich mich schon bezeichnen, aber jetzt auch nicht der klassische Unternehmer, der, also es ist, für mich war immer der Begriff to take a calculated risk sehr zutreffend. Also ich bin schon jemand, der auch gerne mal verrückte Dinge macht. Mhm. Und aus seiner Komfortzone rausgeht. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der auf der grünen Wiese nochmal bei Null anfängt. Also dafür bin ich vielleicht zu alt. oder zu faul und zu müde und zu gesättigt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe schon noch so ein Unternehmergen in mir und bin kein Verwalter. Nichtsdestotrotz, in meiner Rolle, gerade als CFO ehemals, hat man natürlich auch viele administrative Tätigkeiten auf dem Tisch. Ne? Das heißt, man sollte auch eine gewisse Neigung mitbringen, dass man Spaß hat an Strukturen, an Verwaltung und so weiter.
Ja, total. Okay, dann, du meinst, ihr seid drei Geschäftsführer. Wie teilt ihr euch das auf oder wie sieht das im C-Level aus?
Also wir sind gestartet nach der Neuaufstellung des Unternehmens mit zwei Geschäftsführern. Das war ich, wie gesagt, eben für die administrativen Themen im Wesentlichen und mein Kollege, der Hagen Wingerzahn, für den operativen Teil. Das ist auch jemand, das ist ein Kind der Branche, der hat seine ganze Karriere immer im Bereich Fitness gearbeitet, war auch semi-professionell Sportler und wir teilen uns eben genauso auch auf. Also er ist verantwortlich für den Betrieb vor Ort, für das Trainingskonzept, für Office Marketing, also all das, was sehr branchenspezifisch ist. Die Themen, die mal eher so übergreifend sind liegen bei mir. Ja. Der dritte Geschäftsführer seit Anfang des Jahres ist der Bruder des verstorbenen Rainer Schaller, ist der Gerd Schaller, der ursprünglich als Eigentümer im Beirat saß und dann Ende letzten Jahres entschieden hat, er möchte auch eine Verantwortung übernehmen in der Geschäftsführung, der sich heute kümmert um Markenstrategie und Personal.
Okay, cool. Ja, dann kannst du uns ja jetzt ein bisschen so einen Einblick geben, was deine Challenges sind. Also was sind so die Herausforderungen, die man als CFO oder als einer der Geschäftsführer hat in so einer Gruppe im Fitnessbereich?
Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr nach Branche. Wir haben sicherlich, also ich würde behaupten, jeder hat irgendwie mit so typischen Branchentrends zu kämpfen. Sprich, also wie erfinde ich mich jedes Mal wieder neu? Wie bleibe ich auch am Puls der Zeit? Das sind sicherlich Herausforderungen, aber das ist jetzt nicht unbedingt branchenspezifisch. Ich würde mal eher darauf eingehen, was es bedeutet nach so einem Wechsel, weil der ist ja doch sehr ungewöhnlich, einem Wechsel von einem inhabergeführten Unternehmen zu einem, wenn auch weiter in den Familienhand, aber zu einem Management geführten Unternehmen. Und das ist schon eine große Herausforderung. Und ich würde auch behaupten, den Weg haben wir auch nach 2,5 Jahren noch nicht komplett vollendet. Denn das Erste, was auffällt, ist mit dem Rainer Schaller insbesondere, da hatte man einfach eine Leuchtfigur. Ne? Der war wahnsinnig präsent. Der hat das Unternehmen vom ersten Tag an geprägt. Und wenn so eine Leuchtfigur plötzlich weg ist, dann tritt so ein Stückchen Orientierungslosigkeit ein. Dazu muss man sagen, wenn man so eine starke Führungsperson hat, dann geht das oft einher mit weniger starken institutionalisierten Strukturen, sprich wie Organigramme, Prozessbeschreibungen und so weiter, weil irgendwie jeder wusste, was zu tun ist und wenn er es nicht wusste, dann gab es da den Trainer und der hat gebrüllt jetzt von links nach rechts.
Ja.
Und entsprechend mussten wir auch nachholen, eben diese Strukturen zu beschreiben, zu institutionalisieren und das geht natürlich auch mit dem Kulturwandel einher. Da ist sicherlich auch der ein oder andere Mitarbeiter in der Zeit, den haben wir verloren, weil er einfach ein anderes Arbeiten gewöhnt war. Das gehört aber zum Spiel irgendwo. Und das war sicherlich eine große Herausforderung, ist auch weiterhin, die jetzt ganz besonders auf die Situation zutrifft. Ansonsten die Frage, was sind so die größten Herausforderungen? Ich glaube, es ist, du musst trotz eines doch recht hohen Wiederholungspotenzials, gerade bei den Aufgaben, die ich habe, also einfaches Beispiel, ja. Der Jahresabschluss kommt einmal im Jahr,
ja,
Punkt.
Klar. Ja,
so.
Ja, klar. Ja.
Du musst trotzdem, du musst es irgendwie schaffen, nicht in so eine Routine-Lethargie zu verfallen, sondern du letzten Endes diese oft zitierte Betriebsblindheit, die gilt es eben zu vermeiden. Und ich habe den großen Vorteil, bei uns ändert sich im Moment so viel, da ist tatsächlich auch jeder Jahresabschluss irgendwie total anders, auch wenn die Bilanz weiterhin gleich aussieht, aber wir haben so viele Geschäftsvorfälle, die es im Vorjahr eben nicht gab, das bleibt jedes Mal spannend, aber grundsätzlich ja auch weg von solchen langweiligen Themen wie Jahresabschluss, du hast halt regelmäßig mit wiederkehrenden Tätigkeiten zu tun. Und da gilt es eben auch trotzdem, die Begeisterungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Bei dir und dem Team, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung in meinem Bereich.
Ja, total. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Wir gucken natürlich auch gleich, also unbedingt dranbleiben, wie du das machst, also was so deine Alltagsroutinen sind, wie vielleicht auch so ein typischer Tag ausschaut. Auf dem Weg hierher habe ich mir auch gedacht, manchmal denke ich auch drüber nach, was muss man eigentlich so innovativ Neues machen in den einzelnen Branchen, wo ich dann die Podcasts führe. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie ist ja das Gym eigentlich was, also ich war, klar gibt es Innovationen, ne? Dann trainiert man mal von zu Hause, dann gibt es vielleicht neue Konzepte, neue Arten zu trainieren. Aber per se kann sich das ja gar nicht so groß ändern, oder, in der Zukunft. Weil ich meine, es gibt halt, Sport ist ja Sport, ne? Und der menschliche Körper ist der menschliche Körper. Wird sich das ja so groß ändern, wie Gyms aussehen, sag ich mal, in sagen wir mal, 10 Jahren?
Ja, also ich fange mal damit an. Letzten Endes, also wenn man Gym versteht als einen Ort, in dem ich meine Muskeln trainiere und bestenfalls eben Muskelwachstum fördere, dann gilt die alte Regel, Muskelwachstum erfordert Widerstand. Ja? Also, und das wird auch so bleiben. Ja? Das heißt grundsätzlich, das Setup von einem Gym ist nicht in Frage gestellt, auch nicht in 10, 20, 50 Jahren. Aber alles drumherum, ganz sicher. Und das fängt sicherlich da an, wie so ein Gym aussieht. Früher war es, ich habe es eben angesprochen, die Halle für alle. Da habe ich irgendwie eine Fläche angemietet, ein Drehkreuz vorne, habe ich ein paar Hanteln reingestellt, gut ist. Heute wollen die Kunden eine Experience, sprich, also du hast dann ein schöneres Ambiente beispielsweise. Du musst Parkplätze bieten, es muss innenstadtnah sein. Du bietest weitere Services an, wie, also vor 20 Jahren war das Solarium, heute ist das vielleicht so ein Angebot mit Kryo, sprich also für Rehabilitation und
so Kältetrainings und solche Sachen.
Ganz genau, solche Sachen für die über das reine Training hinausgehen. Das ist so das Drumherum, was sich laufend ändert. Dann haben wir ein paar Trends, die sind überlagernd, das ganze Thema Digitalisierung. Das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn, ich sag mal, die Digitalisierung jetzt nicht die Hantel ersetzt, aber sie wird ein vermutlich nicht wegzudenkender Faktor sein beim Betrieb eines Gyms im Sinne der Custom Experience. Denn immer mehr Menschen, und das ist ja auch so ein Trend, sich ständig irgendwie zu monitoren, sprich zu überwachen, was für einen Fettanteil habe ich, ne, wie ist meine Trainingsbilanz, wie war mein Schlaf, diese ganzen Tracker, die ich an der Uhr trage und so weiter, das zieht natürlich auch ins Gym ein. Das heißt, der Trainingsbetrieb als solcher wird damit auch zunehmend verschmelzen. Das ist ein großer Trend, was die Digitalisierung angeht, mit entsprechenden Angeboten auch wie: Ich habe eine App, die sagt mir dann auch, wie ich meinen Ernährungsplan aufstelle.
Ja.
Auf meiner App habe ich meinen Trainingsplan, ich habe meine Trainingsbilanz und so weiter. Also das wird kommen. Und ganz sicher, und da glaube ich dran, ich glaube, die Form der Monetarisierung wird sich ändern. Das ist jetzt meine höchstpersönliche Philosophie.
Ah, interessant, erzähl, ja.
Denn wenn man sich anguckt, vor 30 Jahren, 40 Jahren, wie ging das los mit dem Internet? Ja, so, da gab es da so Anbieter wie CompuServe, AOL und so weiter. Die haben ja nicht die Leitung zur Verfügung gestellt, sondern den Zugang zum Internet zur Verfügung gestellt. Dafür hat man Geld bezahlt. Heute undenkbar. Heute zahle ich eine Leitung, ja, bei der Telekom, ne? Wenn ich meine DSL-Leitung oder Glasfaser habe. Aber Zugang zum Internet, ne, da zahlst du heute nicht mehr für. Ja. So, das heißt, die Form der Monetarisierung wird sich ändern bei vielen Dienstleistungen auch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch da neue Facetten geben wird. Beispielsweise, also im ganz Extrem, warum ist es nicht denkbar, dass es vielleicht irgendwann mal Gyms gibt, da kostet mich die Mitgliedschaft gar nichts, ja? Sondern ich als Anbieter monetarisiere beispielsweise über Partnerprogramme, gut möglich. Und das ist jetzt auch nicht so revolutionär und das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Wir hatten tatsächlich noch bis 2020 ein großes Projekt vor der Brust mit Rainer Schaller noch. Das wurde danach begraben wegen Covid. Wir wollten in Oberhausen das weltgrößte Gym auf die Beine stellen.
Okay.
Und zwar vollkommen kostenfrei für Mitglieder.
Okay.
Also das, die Fläche war angemietet, die Baupläne, die Bauanträge lagen schon bei der Stadt. Das ist dann gestorben, beziehungsweise wir haben es beerdigt, weil zu der Zeit hat keiner mehr an Massenveranstaltungen geglaubt, während der Corona-Zeit. Nichtsdestotrotz, dieses Modell des kostenfreien Trainings, das war schon in den Köpfen und auf dem Papier. Und ich könnte mir vorstellen, da gibt es noch ein paar interessante Trends auch in der Zukunft, die in eine ähnliche Richtung gehen.
Okay. Also dann quasi über Partner, was dann so im Fitnessstudio ansonsten noch an Services oder halt Consumables oder so vorhanden ist.
Wir haben ja den großen Vorteil, und das ist übrigens ein anderer Trend auch noch möglicherweise, das ganze Thema Daten, die wir generieren. Wir haben ja jetzt für uns gesprochen, wir sprachen eben über die Zahl der Mitglieder. Das ist eine siebenstellige Anzahl von Mitgliedern, die ziemlich regelmäßig ins Studio kommen. Im Moment wissen wir natürlich von denen nur, wann sie kommen,
ja,
wie lange sie trainieren. Aber durch den anderen Trend, den ich eben ansprach, mit dem Tracking über Wearables oder über intelligente Benutzerführung auch an den Geräten, sammle ich ja wahnsinnig viele Daten, die auch für beispielsweise für die Medizinbranche hochinteressant sein können. Ne? Also es kann auch gut sein, dass die über die Monetarisierung von Daten zukünftig ein ganz neues Geschäftsmodell entsteht. Und da bin ich auch nicht der Einzige, der daran glaubt. Ne? Das ist im Moment noch in Kinderschuhen.
Ja, interessant. Bin ich mal gespannt, wenn du das nächste Mal in den Podcast kommst, vielleicht gibt es da schon Updates.
Ja, wer weiß. Ne?
Sehr cool. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie gehst du mit diesen Challenges um und auch mit den Neuerungen? Gibt es irgendwelche Alltagsroutinen oder irgendwelche Best Practices, die du so für dich hast, wo du sagst, die machen mich im C-Level erfolgreich oder die lassen mich überleben? Ist ja auch eine unserer Headlines immer, wie überlebt man im C-Level?
Ja, ich weiß, kann ich so dramatisieren, aber ich glaube, jeder hat so seine eigene Schatztruhe an Routinen, die vielleicht subjektiv betrachtet, ja, ihm besser helfen, durch den Tag zu kommen. Und ich habe halt, also manche, man könnte es auch als Ticks bezeichnen, ja. Also das liegt, glaube ich, Routine und Ticks sehr nahe aneinander.
Ja, total.
Ich bin jemand, der sehr früh aufsteht, weil ich bin ein schrecklicher Morgenmuffel. Und wenn mich wächst und ich müsste auf die Bühne gehen, ich wäre unerträglich. Das heißt, ich brauche morgens einfach so meine Aufwärmphase und das sind ein paar Stunden, wo ich dann so meine Dinge mache, auch sehr routiniert.
Okay.
Ich mache Sport, ich gucke Nachrichten, ich räume die Bude auf oder was auch immer.
Okay, wann aber, geht's los? Und wann stehst du auf? Geh uns einmal durch.
In der Regel vor 6.
Vor 6? Okay.
Ja. Das ist so meine Routine und dann starte ich auch in den Tag und bin einigermaßen aufgeräumt. Das hilft mir. Also mir persönlich, ich weiß nicht, ob das eine allgemeingültige Regel ist.
Nee, das...
für mich gesprochen, oft fragt man ja, okay, gibt es sowas wie eine Superpower, die man mitbringt? Also erstens glaube ich, ich habe keine Superpower, ich glaube, ich kann eine ganze Menge Dinge einigermaßen gut, ja, im Schnitt komme ich auf einen guten Score. Wenn ich eine Superpower benennen müsste, dann ist es, glaube ich, inzwischen, aber das kommt natürlich auch über die Erfahrung, so ein Stückchen Gelassenheit, ne? Also, dass man nicht überall direkt ein Riesendrama draus macht, weil ich glaube, so Hektik und Hyperventilation ist der größte Feind, wenn man einen klaren Kopf behalten muss. Das bringe ich, glaube ich, ganz gut mit.
Aber führ uns noch mal kurz durch die Morgenroutine durch. Also, wie sieht die so, wie läuft die ab? Du stehst vor 6 irgendwann auf, klingelt wahrscheinlich der Wecker oder wachst du ohne Wecker auf?
Nee, Wecker und ich hasse ihn.
und dann gehst du dann direkt zum Sport oder hast du direkt so das erste auf?
Ich gehe nicht mehr zum Sport. Das ist eine Sache, die habe ich mir abgewöhnt, seitdem ich in der Branche arbeite. Also nicht mehr, ist übertrieben. Ich war früher sehr aktives Mitglied auch beim Konkurrenten und war täglich im Gym. Witzigerweise bin ich das jetzt gar nicht mehr. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen mehr auf der Uhr habe durch meine neue Aufgabe. Aber ich mache Sport zu Hause. Also entweder im Sommer gehe ich raus, auch mal laufen. Aber ich habe einen Crosstrainer zu Hause, ich habe eine Klimmzugstange, ein paar Hanteln, und das ist mein Sportprogramm morgens.
Okay, und das ist das Erste, was du dann machst, oder machst du noch was anderes davor?
Es ist nicht so, als würde ich aufspringen und sofort auf den Crosstrainer laufen. Nee, ich brauche auch einen Kaffee morgens erstmal und putz mir die Zähne. Ich habe ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich gehe recht früh auf und dann verteile ich das. Und also bevor ich dann ins Büro fahre, dann stelle ich mich nochmal eine Dreiviertelstunde auf den Crosstrainer ein.
Okay, spannend. Na gut. Und dann gibt es irgendwelche anderen Sachen noch, so Eckpfeiler über die Woche oder über den Tag, wo du sagst, das machst du jeden Tag. Ich mache zum Beispiel immer am Vorabend, schreibe ich noch so ein bisschen die To-Dos runter für den nächsten Abend und damit schließe ich dann auch den Tag ab. Solche Sachen.
Sehr lobenswert, das mache ich gar nicht. ich wünschte, ich könnte, also so Vorbereitung war noch nie so mein Ding, auch während des Studiums nicht. Ich bin jetzt gut im Improvisieren. Wobei ich nicht sagen will, ich glaube, ich bin schon ein fleißiger Typ. Also ich lese auch sehr viel. Abends lese ich, also ich bin kein Typ, der beispielsweise sich vor den Fernseher hockt und eine Serie guckt und, also ich habe Netflix, aber nur für meine Mutter. Also, ich gucke da nie was und ich gucke auch keine Filme irgendwie, weil wenn ich zu Hause einen Film gucke, dann denke ich, geht mir sofort durch den Kopf, was könnte ich noch machen? Also ich bin abends dann eher derjenige, der ich lese gerne ein Buch, Zeitung oder auch Dinge, die ich tagsüber einfach nicht lesen konnte. Also E-Mails ein bisschen längerer Natur mit Anhang und ich sitze schon abends auch viel, aber gerne auch noch am Schreibtisch, da komme ich runter und kann dabei, und das ist vielleicht ähnlich wie deine Vorbereitung, ich mache mir keine Notizen, ich lese halt. Ne?
Okay, das ist trotzdem interessant. Ist es auch, Lesen auch dein bevorzugtes Mittel so zur Weiterbildung und so up-to-date bleiben?
Ja, ist es. Ich bin gar kein Freund, also weder von so Einbahnstraßenvideos, wo man sich irgendwelche Seminare anguckt im Internet, geht bei mir gar nicht rein. Und ich bin auch kein großer Freund von also physischen Seminaren. Das klingt ein bisschen überheblich, aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich selber aussteuern kann, welche Inhalte ich aufnehme, bin ich sehr viel effizienter. Und bei so einem Seminar geht das eben nicht. Und dann habe ich halt den Eindruck, da ist 50% irgendwie Slack-Time. Da werden Dinge vermittelt, die ich jetzt entweder gar nicht wissen will oder schon kenne. Und deshalb, ich bin sehr stark Autodidakt, ja.
Okay. Interessant, ja. Finde ich klasse. Ja, wir sind jetzt schon langsam fast schon am Ende vom Podcast. Gibt's irgendwas, wenn du jetzt so auf die Karriere zurückschaust oder generell auf diese Zeit im C-Level und so, was du anders machen würdest?
Nee, glücklicherweise gar nicht. Also wenn man sich meinen Lebenslauf ganz nüchtern anguckt, glaube ich, habe ich ein paar Schritte zurückgemacht. Ja? Heute würde ich sagen, es hat mir nicht geschadet, aber ich habe, also so eine steile Karriere, ich habe eben gesagt, es gibt nicht so einen Masterplan, aber eigentlich so nach den ersten Stationen, die ich in meinem Lebenslauf hatte, wäre eigentlich die Karriere so auf der Flughöhe zu bleiben, eigentlich also im Lehrbuch der richtigere Weg gewesen. Ich habe dann teilweise bewusst, aber teilweise auch, weil es sich einfach so ergeben hat, auch Stationen gewählt, die vielleicht ein Rückschritt waren. Also von der Größe des Unternehmens, auch von der Verantwortung, von der Bezahlung und so weiter. Ich würde heute rückblickend sagen, hat mir alles nicht geschadet. Aber wie gesagt, es war auch kein Masterplan. Ich bin heute da, wo ich bin, sehr glücklich und dankbar. Und ich frage mich auch manchmal, wäre ich eigentlich der Typ? Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich irgendwie hier bei einer Dattelbude in der Geschäftsführung sein. Das ist ja ein großer Laden. Ja. Ne? Aber ich wüsste nicht, ob ich geeignet wäre in einem Job wie jetzt Vorstand von einem DAX-Unternehmen. Wüsste ich nicht. Ja. Ne? Ich glaube eher nein. Ne? Das ist schon noch, obwohl wir eine relevante Größe haben, ist es immer noch sehr überschaubar und auch nicht so einen, so eine Schlangengrube wie bei anderen Unternehmen. Deshalb.
Ja. Cool. Ja, was würdest du denn machen, wenn man dir die Businesswelt und Geschäftswelt verbieten würde? Gibt es irgendwas komplett anderes aus einem?
Oh ja, ich habe, also ich kann nicht, dass ich übermorgen in Rente gehen will, aber ich also für mich existiert auch der Begriff der Langeweile nicht. Ich verstehe das dann nie, wenn jemand sich Gedanken macht, okay, was könnte ich als nächstes machen? Also ich habe immer Dinge, ja. Und sei es irgendwie handwerklich was zu machen, großes Hobby von mir. Aber es gibt auch so viele Themen, die ich gerne wissen möchte. Und zurück zur Frage, könnte ich mir außerhalb der großen Wirtschaftswelt was vorstellen? Ja klar. Ne? Also, und das fängt an bei Dingen wie nochmal zu studieren. Also Naturwissenschaften interessieren mich. Aber auch, und das würde aber natürlich sehr viel mehr herausrücken aus der Kampfzone bedeuten, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, was zu tun, was was zurückzugeben an die Gesellschaft. Ob das ein Pflegeberuf ist und so weiter, das sagt sich jetzt immer so leicht. Ja. Das ist auch Überwindung, gar keine Frage. Ob ich es auch machen würde, weiß ich nicht. Aber eine Option wäre es in jedem Fall.
Ja. Ja, das ist, man findet sich ja dann mit einem anderen Interesse dann vielleicht auch wieder in einer anderen Tätigkeit. Ob das jetzt gut investierte Zeit wäre oder ob du möglichst viel zurückgeben könntest, wenn du direkt in so einem Pflegeberuf wärst.
Das wahrscheinlich weiß ich gar nicht. Ja, genau, das ist der Punkt. Ne?
Wärst du dann doch wieder Gründer oder doch wieder CFO in einem Pflegeunternehmen.
Oder das, dann genau. Sein, ja. So kann man ja auch was zurückgeben. Ja. Nein, aber was ich damit sagen will, ich meine, ich habe natürlich die komfortable Situation, dass ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag ins Büro komme, um meine Miete zahlen zu können.
Ja.
Und wenn man so einen Freiheitsgrad hat, dann dann fliegen natürlich schon manchmal die Gedanken, was könnte man alternativ auch noch mit seiner Zeit anfangen. Und jedenfalls fehlt mir da nicht die Fantasie.
Okay, cool. Gibt's irgendwas, was du wöchentlich C-Level-Leuten fragen würdest oder was ich jetzt zum Beispiel auch vergessen habe, dich zu fragen in so einem C-Level-Podcast, was gehört noch rein sozusagen?
Ich hätte jetzt eine Frage erwartet, wie schafft man es, so eine gewisse Bodenhaftung zu behalten und auch irgendwie weiterhin zugänglich zu bleiben für Kollegen, aber auch für ganz normale Menschen in der U-Bahn, weil was ich schon erlebt habe in verschiedenen Positionen, in denen ich war, dass es ist schon ein sehr elitärer Kreis dann irgendwann, der sich auch gerne absondert. Und das fand ich immer sehr verstörend, damals schon, als ich noch sehr viel jünger war.
Ja.
Ich werde das nie vergessen, hatte ich mir da immer, der war Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Unternehmen, bei dem war ich privat zu Hause und wir bestellten irgendwie Pizza und es war ganz crazy shit damals, weil ne, da fing das erst an mit den Lieferdiensten. Und irgendwie kamen wir drauf und er meinte, nee, er hat auch keine Lust, einkaufen zu gehen und so weiter. Und dann meinte ich, doch, mir macht das Spaß, einkaufen zu gehen im Supermarkt. Und er meinte, nein, er kann dieses Volk da nicht sehen.
Ah, okay, ja? Krass, sehr gut.
Und das hat mich echt schockiert, weil das ist dann merkst du eigentlich, du bist auf der Insel angekommen und das will ich eben nicht. Ne? Und jetzt zurück zu deiner Frage, sowas hätte ich noch erwartet, das finde ich mal ganz spannend. Ich meine, da kann natürlich dein Interviewpartner alles Mögliche behaupten, warum er so volksnah weiter bleibt, aber ich würde für mich behaupten, ich habe das einigermaßen gut hingekriegt.
Okay. Hast du irgendwelche speziellen Strategien, dass du oder
ja, ist. Ich habe es eben angesprochen, zum Beispiel in den Supermarkt gehen, U-Bahn fahren.
Einfach machen, ne?
Okay. Und nicht einfach zu denken, okay, ich sitze hier im Zoo und gucke mir die lustigen Leute an, sondern sich damit auch, ich will nicht sagen, identifizieren, aber das als normal weiterhin verstehen. Ne? Ich war mit dem Fahrrad ins Büro immer. Ne?
Ja.
Ich habe den Vorteil, ich wohne nicht so weit weg, aber ich würde auch sonst mit der U-Bahn fahren oder ich fahre auch zweite Klasse Bahn. Ja? Ich brauche dann diese Wolke nicht um mich rum. Ich mag zwar auch ganz gerne mal komfortabel irgendwie von A nach B zu kommen, aber ich nehme mir das auch wirklich vor, da nicht irgendwie in so einer rosa Wolke ständig nur zu fliegen.
Ja, die wird ja auch so von außen so ein bisschen an einen herangetragen, ne, wenn man dann im C-Level ist. Ne?
Ja.
Ist gar nicht mal so, dass man sich da selber so reindenken muss.
Nein, das überrascht mich dann auch ab und zu mal, dass dann wird man doch fast schon so behandelt wie so seine Exzellenz, seine Hoheit. So.
Ja,
und das geht schon da los, von wegen, wenn ein Mitarbeiter sagt, Jobst, ich bräuchte mal einen Termin bei dir, darf ich deine Assistentin fragen? Ich meine so, nee, stell einen Termin ein. Ne? Das ist,
Okay. Cool. Hey, mega. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke dir auf jeden Fall für die Offenheit. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, haben genauso viel Spaß gehabt wie ich.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Das freut mich zu hören. Also jeder, der jetzt noch dabei ist, gibt uns gerne Feedback. Ihr könnt uns beide anschreiben. Wir haben unten in den Shownotes die Links zu unseren LinkedIn-Kanälen und auch natürlich zu den Firmen. Insofern findet ihr sicherlich irgendwie einen Zugang, wenn ihr Feedback habt. Auf Spotify kann man die einzelne Episode kommentieren, das gucke ich mir auch an und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal ein Abo gibt und uns dort auch vielleicht eine Rezension da lasst. Auch Kritik finde ich super, die baue ich dann immer mit ein. Der Podcast ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe, einmal als Podcast-Host hier und als Direktor bei Atreus. Atreus, gerade wenn ihr Themen habt bei euch gerade im Unternehmen und ihr nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in den richtigen Rollen habt, kommt gerne mal einmal auf mich zu. Wir haben einen sehr, sehr gut qualifizierten Interim-Management-Pool. Das heißt, wir können dort jemanden finden für eure Themen. Wir können aber auch im persönlichen Netzwerk bei euch jemanden identifizieren oder sogar im Unternehmen, gerade wenn es um so Sachen geht wie M&A, Post-Merger-Integration, Systemeinführungen oder ganzer Um- und Aufbau von Abteilungen. Klassisch natürlich auch Linienmanagement. Ich freue mich auf eure Mail oder auf eure Nachricht auf LinkedIn und aufs zweite Gespräch mit dir.
Sehr gerne.